eine Form, in der persönliche Integrität und in gewissem Sinne Stabilität gegen Verletzbarkeit nach außen tritt. Biblisch gesprochen ist sie eine Funktion des Glaubens an Gnade. Aber so fest, dass das Böse, das uns zugefügt wird, uns nicht mehr erreicht. Ich mache das mal konkret. Ich habe es gerade zu tun mit einer Frau, die fürchten muss, in einem Prozess nicht ganz unschuldig, aber in furchtbarer Weise schuldig gesprochen zu werden, wie es nicht stimmt. Sie muss das fürchten, weil die Zeitungen seit langem über sie hergehen, weil die Gerichte befangen sind und weil sie Verteidiger hat, die sich nicht engagieren und weil die Richter eigentlich von vornherein durch Niederschlagung von Beweisanträgen der Gegenseite den Prozess auf ihre Weise steuern. In der Psychotherapie kann ich nichts anderes machen, als der Frau immer wieder zu vermitteln, wenn sie sagt, ich bin nicht so, wie die mich schildern, dass sie recht hat. Recht haben könnte darin. Und dass sie das festmacht, das vielleicht können wir beide in der Psychotherapie erreichen. Für mich eine Form der Religion. Es muss einen Richter über uns geben, der wirklich entscheidet. Nicht die Leute, die da in der Robe sitzen. Das antike Beispiel dafür ist Sokrates. Die Richter in Athen sind zum Lachen. Aber im Tod, glaubt Sokrates, begegnet er seinen wahren Richtern. Und das ist wunderbar. Endlich eine Beurteilung zu finden, die einem sich selber erklärt. Das wäre ein Gericht. Und es wäre identisch zwischen Verstehen und Vergeben. Es wäre dann keine Trennung mehr. Es ginge ineinander. Jetzt sagen Sie, es gibt aber, wenn wir schon die Bibel lesen, vielerlei Interpretationen, Formulierungen. Die Bibel ist ja nicht die Vielzahl ihrer Übersetzungen. Gott sei Dank gibt es einen Urtext. Der ist hebräisch, in ganz wenigen Teilen aramäisch und im Neuen Testament ausnahmslos griechisch. Aber meistens übersetzungsgriechisch aus semitischen Traditionen, schriftlichen oder mündlichen. Und daraus müsste jetzt die Übersetzung sich gestalten. Paradoxerweise ist das im Hebräischen beides übersetzbar. Es wird und es soll. Wenn Sie die 10 Gebote hören, heißt das eigentlich, du wirst nicht Ehe brechen. Übersetzt aber wird völlig korrekt, du sollst nicht Ehe brechen. In Matthäus sollte eigentlich die Übersetzung klar sein. Wer zum Schwerte greift, wird durch das Schwert umkommen. Das soll nicht so sein, das ist so, als Erfahrungssatz. Das muss man nicht bestimmen, das kommt von ganz alleine. Das ist ein reines Futur. Genommen aus vergangener Erfahrung für die Zukunft. So im Hebräischen und so dann auch entsprechend wäre ins Deutsche zu übersetzen. Ich kann es Ihnen nicht erleichtern. Es gibt keine eindeutige, sachidentische Übersetzung aus einer fremden Sprache. Aber man kann darauf vertrauen, dass seit der Vulgata ins Lateinische oder seit Martin Luther im Deutschen immerhin man versucht hat, dem Urtext so nahe zu kommen, wie man kann, und sonst müssen Sie die Kommentare lesen. Da steht dann auch die Relativität der Übersetzung begründet und erläutert. Nun sagen Sie, es steht eine Menge in der Bibel, zum Beispiel, wie Jesus auf die Welt kam, und was hat das zu tun mit dem alten Ägypten? Ich behaupte, dass der Gedanke, die Formulierung, Jesus ist der Sohn Gottes, nie in ein christliches Bekenntnis gelangt wäre, ohne den Hintergrund der altägyptischen Königstheologie oder Mythologie. Die alten Ägypter, tausende von Jahren vor Christus, viel länger als wir nach Christus leben, hatten diese Überzeugung, der Pharao ist der Sohn Gottes. Der Repräsentant Gottes, der Sachwalter des Göttlichen auf Erden. Einer der Namen sogar des Pharao können Sie selber auf der Museumsinsel sich anschauen. Sie sehen eine Gans, das hat den Laufwerk Zar und kann übersetzt werden lautlich mit Sohn. Und darüber sehen Sie die Sonnenscheibe. Das übrigens war für Champollion, als er die Hieroglyphen entzifferte, Der erste Beweis, die Kopten in der Kirche nebenan, wenn sie die Sonne sagten, ja. Und dann stand er sogar bei.
Ja.
Das muss es sein. Die Ägypter haben keine Bilderschrift gehabt, sondern eine Lautschrift. Und jetzt fing man an, sie zu lesen. Zar,
ja.
Sohn der Sonne. Ab sofort können Sie selber dieses Wichtige in den Kartuschen der Pharaonen lesen. Darunter steht das. Und meist noch, Mi Ra-Empet, wie die Sonne am Himmel, so er auf Erden. Das sind seine beiden Funktionen, nicht seine beiden Naturen. Das Christentum hat daraus eine komplizierte Metaphysik gemacht. Es hat die Mythologie schlechterdings nicht mehr verstehen wollen. Denn sonst hätte es die eigene Relativität im Schoße der Religionsgeschichte zugeben müssen. Durch die Metaphysik ist es etwas absolut Einzigartiges, von Gott selber in die Welt getragenes und deswegen im absoluten Sinn von allem Vorigen und Nachmaligen Unterschiedenen. Und nur so ist das Heil von Gott unter die Menschen gekommen. Es sind mit dem Dogma sofort Machtansprüche verbunden. Im altägyptischen Mythos, ich habe das in dem Buch ausführlich nochmal dargelegt, kommt der Götterbote Tod selber zu der Königsgemahlin und erläutert, dass sie den Gottessohn empfangen wird, dass Amun-Re zu ihr kommt, es gibt Liebesgesänge zwischen der Königsgemahlin und dem Gott, es gibt einen eigenen Ritus, mit dem der neugeborene Gottessohn aufgenommen wird bei den Göttern, bei den Menschen. Und all das können Sie vergleichen mit der Erzählung, wie der Gottesbote Gabriel zu Maria kommt und die Geburt des Gottessohnes ihr verkündet. Und wie dann der Gottessohn unter dem Gesang der Engel auf den Fluren von Bethlehem verehrt wird. Es ist derselbe Mythos. Und er wäre ins Christentum nie gekommen ohne die Königspsalmen im Alten Testament. Das Problem ist, die Juden glauben nicht an Gottes Söhne, um Gottes Willen. Auch Jesus nicht. Dennoch hat man in einigen Psalmen, Psalm 2, Psalm 110, Worte aus dem alten Ägypten übernommen und mit David verbunden und mit Salomo. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Steht in dem Psalm vom hebräischen König. Das ist altägyptische Mythologie plötzlich in Ägypten, in Israel. Das Problem ist, dass man in Israel so nicht geglaubt hat. Man hat das nur metaphorisch genommen. Die frühe Kirche aber setzt das in die Metaphysik, überhaupt nicht metaphorisch. Das sind Juden jetzt, die zum Christentum sich bekehren in der Diaspora. Ich habe aus Zeitgründen das Probierstück nicht erwähnt, aber in dem Buch natürlich geschildert, die Jungfrauengeburt. Man zitiert ein Kapitel aus Jesaja 6 und 7. Da geht die Rede davon, dass eine junge Frau ein Kind bekommen wird und das wird beenden die ganze Dynastie des Hauses Ahab. Ahas, meine ich. Ist eine Kampfansage gegen das bestehende judäische Herrscherhaus. Ein junges Mädchen wird gebären. Daraus wird in der griechischen Übersetzung, da sind wir bei Ihrem Problem, in der Septuaginta, die Jungfrau wird gebären. Und das ist wirklich altägyptisch. Und mit dieser Stelle, die Jungfrau wird gebären, einen neuen König, wird Matthäus schließlich die Jungfräulichkeit Mariens bis ins Dogma hineinheben. Da haben Sie die Übergangsstelle, wie Juden in der Diaspora sogar die Bibel auf eine Weise übersetzen, die im alten Ägypten Schule gemacht hat und damit den Christus auf dem Hintergrund der Pharaonengestalt interpretieren. Ich hoffe, das geht jetzt in dem Tempo schnell genug. Wollen Sie nicht vergessen, die Botschaft Jesu ändert all die Begriffe, die man auf sie bezieht. Jesus wollte überhaupt kein Pharao sein, überhaupt nicht Macht durch Krieg und Gewalt gewinnen, nicht durch Reichtum und Konzentration von Herrschaft. Alles im Gegenteil. Nur deshalb nennen wir ihn unseren König, den wahren König. Den König der Ewigkeit oder wie immer Sie das ausdrücken. Selbst der Begriff König ist völlig aus der Mode. Es ist antidemokratisch. Und wenn Sie schon ausgreifen zum Konfuzianismus, es ist der Tag genau zu bestimmen, wo die Verwendung des Wortes Sohn Gottes absolut gestorben ist. Das ist der Tag, an dem der Tenno in Japan abgedankt hat. Bis dahin war er der Sohn Gottes. Das japanische Kaiserhaus verdankte sich dem Himmel. Und der Tenno war göttlicher Herkunft. Ab sofort nach dem verlorenen Krieg 46 dankt der Tenno ab und es ist zu Ende. Es gibt keinen Herrscher mehr, den man mit diesem antiken Vorstellungsmaterial interpretieren wird. Also muss es ja erlaubt sein, in unseren Tagen sich nach besseren Begriffen umzusehen. Das wollte ich in den Vortrag versuchen. Jetzt ein ganz anderes. Wir sind bei dem Problem der Liebe. Was ist, wenn man sie geben möchte, aber selber zu wenig bekommt? Was ist mit der Ehe und ihrer moralischen Gesetzgebung? Ich glaube, so viel können wir schnell sagen. Man kann nur so viel Liebe schenken, wie man selbst erfahren hat. Es ist nicht ganz so mechanisch, aber fast so. Aus diesem Wasserglas wird nur so viel Wasser zu gießen sein, wie man hineingetan hat. Mehr geht nicht. Sie können an Güte nur so viel leben, wie Sie empfangen haben. Das ist wirklich so. Darin ist unsere Bedürftigkeit grenzenlos und so verstehe ich auch Ihre Frage. Ich möchte es einfach mal erfahren und dann würde ich es gerne weitergeben. Natürlich kann ich von hier aus jetzt nicht ahnen, wo das möglich wäre. Aber schon, dass Sie diese Sehnsucht haben, lässt mich glauben, dass Sie es finden werden. Vorausgesetzt, Sie überwinden vielleicht manche Ängste, die Sie scheu gemacht haben, vor vielen Enttäuschungen oder Missbrauchserfahrungen oder was auch immer. Vielleicht lohnt es sich, an manche Menschen, die man besser kennt, doch noch mehr zu glauben, als es sonst der Fall wäre. Das Umgekehrte ist auch manchmal möglich. Man hat so sehr gelitten an Unmenschlichkeiten, dass man aus lauter Sehnsucht nach einer anderen Welt den Menschen, die uns begegnen, ein besseres gönnt. Und wird dann in der Armut gütig. Auch das ist möglich. War bei irgendeiner Hungerkatastrophe vor Jahren, dass die Eskimo anfingen, für die Menschen in der Sahelzone zu sammeln. Weil sie wussten, was Hunger ist. Sowas geht auch seelisch, würde ich sagen. Mit der Ehescheidung ein langes Problem, das ich kurz mache, wieder vertut die katholische Kirche sich, indem sie alles objektiv haben will. Das Objektive jetzt ist der abgeschlossene Akt vor dem Pfarrer und zwei Trauzeugen. Wenn da die Ehe formal gültig geschlossen wurde, kann sie nie mehr geschieden werden. Das ist das Objektive. Weil Jesus gesagt hat, was Gott geschlossen hat, soll der Mensch nicht trennen. An der Stelle packt man, Markus 10 steht das, die Kirche bei sich selber, denn wann weiß man denn, was Gott geschlossen hat? Wieso ist, was der Pfarrer feststellt mit zwei Trauzeugen, schon das, was Gott geschlossen hat? Wir haben ein Ehepaar, das nach 5 Jahren dahinter kommt, dass in der Beziehung nicht Gott am Werke ist, sondern das Teilchen, so gesprochen. Es geht alles schief. Die Psychoanalytiker können jetzt sagen, es sind Dauerübertragungsprozesse, Wiederholungszwänge, uralte Traumata, die sich da ausergehen, was auch immer. Von Freiheit, von Gott jedenfalls, sollten wir nicht reden. Und dann müssten Menschen das Recht haben, aus einer traurigen, quälenden Beziehung herauszukommen und in neuen Beziehungen glücklich zu werden. Noch anders, die katholische Kirche sollte sagen, ein Sakrament der Ehe kann ja doch ein Mann und eine Frau einander nur spenden, wenn sie erlöst sind. Auch das wird aber wieder objektiv gemacht, dazu genügt, dass sie getauft wurden. Da waren sie 4 Wochen alt und haben keine Ahnung, was passiert ist, aber es genügt, sie sind getauft, es ist eingetragen im Register, also sind sie imstande der Gnade. Das ist eine Theologie, die mit menschlichen Erfahrungen nichts zu schaffen hat. Denn sobald sie das täte, müsste sie sich einlassen auf die wirklichen Erfahrungen der Menschen. Und dann gäbe es keine klare Doktrin mehr. Es gäbe keine monolithische Machtausübung im Gefälle von oben nach unten. Es wäre alles viel schwieriger. Die katholische Kirche müsste nur sagen, wir wissen überhaupt nicht, wo die Menschen stehen. Wie weit Erlösung von Angst zum Beispiel, von Übertragung in ihnen gereift ist, das können sie nur selber wissen. Im Übrigen hat Jesus so gesprochen, nicht um wieder die Menschen festzuschweißen in unhaltbare moralische Forderungen. Zur Debatte stand, ob man mit Berufung auf das Gesetz des Moses eine Frau entlassen kann aus beliebigem Grunde. Das war das Problem. Und dann sagte Jesus, die ganze Frage entsteht nur eurer Herzenshärte wegen. Weil ihr keine Ahnung habt, was Liebe ist, müsste ich jetzt sagen. Weil ihr Gott überhaupt nicht versteht. Hegel hätte gesagt, die Juristerei der Ehe ist das Ende jeder Liebe. Da haben sie beide recht. Jesus wollte sagen, jetzt fragt euch doch mal, was in eurem Herzen in Dankbarkeit von Gott her kommt. Wenn das so gefühlt wird, sollte kein Mensch sich dazwischen mischen. Wir hätten jetzt die Situation, dass Menschen merken, sie sind wirklich nicht im Sinn einer sinnvollen Fügung aneinander geraten. Es ist passiert, aber sie haben aus viel Leid gelernt, sich selber kennen, zurückzugewinnen und möchten in einer neuen, besseren Beziehung, die sie leidenschaftlich fühlen, all das leben dürfen, dann wäre doch diese neue Beziehung das, was Gott vermutlich geschlossen hätte. Und da stünde drauf, das soll ein Mensch, zum Beispiel der Papst in Rom, nicht trennen. Auch kein Bischof nicht. Das müssen die Betreffenden selber wissen. Die Protestanten haben das längst herausgefunden, dass Luther die zerbrochene Ehe des Philipp von Hessen für auflösungsfähig hielt. In England war es Heinrich VIII., der vom Katholizismus abfiel und seine erste Tat war, in Bolin zu heiraten. Wofür ist man schließlich Chef einer neuen Kirche und König in England? Er selber war der Papst und konnte Ehen stiften, zumindest für sich selber. Sie sehen, was falsche Vorstellungen über den Menschen anrichten können, bis hin zur Spaltung ganzer Kulturen voneinander. Sie ist nicht harmlos. Dann gibt es Fragen, was machen wir denn mit Konfuzius und was tragen wir alles in uns und außer uns? Alle Bilder, die wir auf Gott projizieren, sind unsere Bilder. Wenn wir sagen, Gott hat Mitleid, ist das unser Gefühl, dass wir Gott zuschreiben. Wenn wir sagen, er ist ein Vater, sind das Bilder von Säugetieren, die wir mitbringen. Die Schildkröten könnten so nie sprechen, weil sie kennen ihre Eltern nicht. Nur wir Säugetiere können auf den Begriff kommen, dass es einen Vater und eine Mutter gibt und das mit Gott verbinden, im Hintergrund von archetypischen Grundanlagen. Dennoch glaube ich, dass objektiv mit den Bildern etwas Richtiges gemeint ist. Sie sind so viel, wie wenn Sie den Scheinwerfer Ihrer Taschenlampe nehmen, um das Schlüsselloch zu Hause zu finden. Es schafft die richtige Perspektive, um die Realität zu erkennen, die sich nur mittels der Bilder sehen lässt. Ich komme nochmal zurück auf den Bild im Vortrag. Es ist so ähnlich, wie das alles, was wir sehen, vom Gehirn selber geschaffene Bilder sind. Nichts ist objektiv davon. Das Licht nicht, die Farben nicht, das, was wir hören nicht. Alles das sind Fabrikationen des Gehirns für sich selber. Aber nur durch diese Fabrikationen, die ganz subjektiv sind, bekommen wir überhaupt zu irgendeiner Realität Zugang. Und so ist das jetzt mit dem, was wir in uns tragen, religiös. Es ist der Weg, der uns zum Absoluten führt. Ich sage es ein bisschen schöner und bildhaft. Sie konnten vor ein paar Wochen sehen, wie die Kraniche nach Süden ziehen, in langen Ketten. Über Stralsund sammeln sich zwei große konvergierende Bahnen und die streben wieder auseinander. Über die Rheintrasse zum Beispiel führt die Kraniche, ein Teil der Kraniche, ein angeborener Schematismus. Wir wissen, dass sie sich sogar nach den Sternbildern richten, das ist angeboren. Jeder Skeptiker kann sogleich sagen, Sternbilder gibt es überhaupt nicht, es gibt Fixsternsonnen, das sind explodierende Wasserstoffbomben am Himmel sozusagen, Kernfusionsreaktoren, die stehen vor unserem Auge scheinbar konstant zueinander und dann bildet unsere Fantasie daraus Gestalten, erfindet Mythen, dann steht Perseus plötzlich am Himmel und Andromeda und alles Mögliche. Nichts davon ist objektiv, den Kranichen kann das vollkommen egal sein. Sie sehen die Sterne und sie wissen, wie weit sie fliegen müssen zu ihrer Heimat im Süden. Denn hier im Norden wird es zu kalt. Sie kennen den Zeitpunkt, sie kennen die Richtung und der müssen sie folgen entlang den Bildern, die sie sehen. So ist das mit Gott. Wir kennen ihn nicht objektiv, aber wir haben Bilder in uns, die uns helfen, den Weg zu ihm zu finden. Konfuzianisch ist das alles nicht, aber das wird christlich, wenn ich so weitermache. Ein letztes haben Sie noch. Da geht es um die Tiere, auch um die Schöpfung. Tiere sind unvernünftig und haben auch die eine Religion. Ich glaube, dass die Tiere teilhaben an der Hoffnung über den Tod hinaus, nicht anders als wir Menschen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ein Himmel ohne Tiere ist für mich nicht vorstellbar. Und dass das Leiden der Kreaturen an unserer Seite einfach sinnlos ist. Nur im Austausch der Energie des Naturhaushaltes wären wir zu wenig. Die praktische Erfahrung zeigt, dass natürlich Sie, wenn Sie gleich nach Hause kommen, für Ihren Hund, der Sie an der Tür begrüßt, sein Gott sind. Etwas Absoluteres als Sie selber ist für den Hund nicht vorstellbar. Und er wird alles für Sie tun. Buchstäblich alles. Sie also sind als Mensch für den Hund, den Sie unvernünftig nennen, die erste Brücke zur Ahnung dessen, was er selber wert ist. Alles verdankt er Ihnen. Und er wird alles tun, was Sie von ihm möchten. Mir kommt das immer wieder unglaublich vor, was Hunde bereit sind zu akzeptieren, nur damit das Herrchen einverstanden ist und zufrieden ist. Fast kann man den Hunden alles beibringen, weil sie so untertänig und gehorsam sind, wie man Menschen nie sehen möchte. Tiere ja. Und sie leben ein jedes in einer kleinen Welt. Und wir Menschen könnten, weil wir darüber hinaus uns entwickelt haben, sie bei der Hand nehmen. Das wären jetzt Gedanken wie zum Beispiel der baskische Dichter Francis Jam. Sie gestalten konnte, ein Gebet mit seinem Hund in den Himmel einzugehen. Francis Jam ist einer der wenigen Dichter, die davon sprechen, was passiert, wenn man einen Esel vor dem Bistro mitten im Winter, wenn es schneit oder regnet, in der Kälte stundenlang stehen lässt. Man unterhält sich prachtvoll mit seinen Kameraden, aber an den Esel denkt die ganze Zeit niemand. Für einen sensiblen Dichter wie Francis Jean war das ein Problem. Wir schulden den Tieren Gemeinsamkeit. Und das tun wir schon deshalb, weil alle Gefühle, die wir in uns tragen, aus der Tierreihe selber sich entwickelt haben. Kein einziges Gefühl im Kopf von Säugetieren könnte es geben ohne die Entwicklung der Säugetiere seit über 200 Millionen Jahren. In den Gefühlen sind wir Menschen mit den Tieren außerordentlich verwandt, nur dass die Tiere viel einhelliger und geschlossener fühlen. Wenn Sie dafür Beispiele brauchen, wie man Schmerz empfindet, wie man Gefühle hat, wenn ich es nicht schon hier mal erzählt habe, ein gutes Beispiel scheint mir, am Perron des Bahnsteigs in Paderborn, ein Zug läuft ein, sehe ich eine Frau stehen mit einem Sattel. Die Zugtüren öffnen sich, Leute steigen aus, und plötzlich der Dackel. Eine einzige stürmische Bewegung von der Schnauzspitze bis zum Schwanzende. Irgendwo in dem Gewühl hat er erblickt oder gerochen sein Herrchen. Zerrt an der Leine, fiel dahin. Während Madame nonchalant steht da und wartet, ob er wohl kommt. Wer von den beiden, frage ich Sie, fühlt intensiver? So könnten wir dranbleiben, um festzustellen, dass wir mit fühlenden Wesen kein Recht haben, gefühllos umzugehen. Das ist das Ende eigentlich der industrialisierten Landwirtschaft, der Massentierhaltung, der endlosen Quälereien in Milliardengröße, des Missbrauchs in den Pharmalaboren. Es ist das Ende jeder verordneten Quälerei von Tieren nur zum Geldverdienen. Auch ein Ende des Freiabschießens in Nordrhein-Westfalen, debattieren wir das jetzt mal endlich, ob die Jäger weiter draufhalten können, ob sie Rehe von Polen einfliegen, nur damit sie ihr Schlachthaus in den Wald verlegen. Es ist ein adliger Wahnsinn. Haben wir die Pacht im Wald, können wir Tiere töten, wie uns das beliebt. Endlich kommen wir dahinter, dass das kein allgemeines Recht sein kann. Die Tiere gehören sich selber und wenn nicht dies, dann allen in Deutschland. Und nicht nur den Adligen, Flinte frei zum Abschuss. So darf es nicht bleiben. Wenn Sie schon Rehfleisch möchten, dann bitte schön, sollen Sie sich einkaufen. Wäre ja denkbar. Über Jagd und Tierversuche kann man komplizierter reden, das weiß ich wohl. Ich versuche es jetzt in der Kürze schnell zu machen. Dann bleibt noch das Gespräch vom Teufel und was es damit auf sich hat. Das wird Ihnen jetzt ein bisschen schwer ankommen, aber ich sage es zum Finale. Ich glaube nicht daran, dass es sowas gibt wie einen Dämon, einen Teufel, der Gott auf der Nase rumtanzt bis zum jüngsten Tag. Ich glaube, das ist ein Bild, dass wir uns erschaffen, um die Dinge nicht rätselhaft zu finden, die im Grunde rätselhaft bleiben. All das Böse. Wenn wir sagen, der Teufel hat es gemacht, berauben wir uns der Verstehbarkeit. Wir verstehen nicht einmal, warum der Teufel ist. Das schreibt der heilige Augustinus immerhin. Was erklärt denn der Teufel? Er selber ist erklärungsbedürftig. Wieso ist überhaupt ein Teufel möglich? Da möchte ich, damit wir das abschließen, den Mythos auf sich selber zurückführen. Eigentlich, wie Sie wissen, hat der Teufel einen Namen, Luzifer, der Lichtträger. Und das war er wirklich mal, er war der Morgenstern, der helle Belshazzar im Hebräischen. Und wenn die Sonne morgens kommt, dann wird sein ganzer Stolz und seine Pracht in die Finsternis geworfen. Das ist jeden Morgen ein astraler Mythos in Kanaan gewesen. Das Bild auf dem Hintergrund der persischen dualistischen Theologie oder Philosophie hat daraus auch auf dem Bogen der Bibel später den Teufel gemacht. Jesus, das Neue Testament, spricht davon, keine Frage. Aber es sind relative Bilder. Setzen Sie den Mythos einmal in den Kern. Es ist ein vollkommener Engel, ein reiner Geist, ein Lichtträger, das Beste aller Geschöpfe. Wieso käme das auf die Idee, Gott zu widersprechen? Die Erklärung ist sofort, es liegt an seinem Stolz. Aber das ist unglaubwürdig. Jemand, der sich wohlfühlt, braucht keinen Stolz. Jemand, der seine Würde begreift, ist nicht stolz, er hat gar kein Bedürfnis danach. Was macht den Teufel zum Teufel? Es gibt eine Mythe, die wir dem Islam verdanken und eine, von der ich nicht weiß, wo sie herkommt, aber ich finde sie kostbar, wahrscheinlich irgendwo aus der Ostkirche. Mohammed schreibt im Koran, dass Iblis, das hebräisch-arabische Wort für Diabolos, der Teufel, zum Teufel wurde, als der reine Geist, der Engel, sah, dass Gott plante, den Menschen zu schaffen. Dieses Dreckstück aus dem Lehm der Erde, und er, ein Engel, sollte dienstbar sein diesem. Da weigerte er sich und fand die ganze Idee Gottes nicht würdig. Ein Gott, der eine materielle Welt schafft, statt die reine Geistigkeit beizubehalten, verrät sich selber. Sobald sie Materie haben, ist Leid geboren, denn da, wo das eine Stück ist, kann das andere nicht sein. Es beginnt sofort der Kampf. Es beginnt der Hunger, der Krieg, das Fressen des einen über den anderen. Eine abscheuliche Welt und ein reiner Geist wird sich sehr schwer tun, das zu akzeptieren. Darum wäre die Idee, die schon im Islam liegt, dass der Teufel die Welt vernichten möchte, damit endlich wieder nur Gott sei. Gott jenseits all dieser unglaublichen Tragödien. Das wäre eine Idee. Und wenn Sie jetzt fragen, was machen wir denn mit der IS, müssten wir den Muslimen, die sie sind, sagen, dass das in ihrem eigenen Koran steht. Wenn ihr das reine Gute wollt, vertreibt ihr nicht den Teufel, ihr macht euch selbst dazu. Ihr wollt eine ganz reine, bessere Welt, aber hört auf den Koran. Das will der Teufel und das macht ihr. Das dient nicht mehr Gott. Das ist der Widerspruch zu Gott, denn ihr begreift nicht, wie armselig Menschen sind, geschaffen aus Staub in den Händen des Allmächtigen. Bitteschön. Im Übrigen beginnt der Koran mit dem Namen Allahs des Albanazien. Die Ahmadiyya-Mission in Deutschland schreibt in der Einleitung zum Koran, das ist die Widerlegung jeder Idee einer Hölle. Es gibt sie nicht. Im Koran steht x-mal was über die Hölle und wie sie aussieht, nicht mit der Albanazigkeit Allahs vereinbar. Und auch der Teufel wird dann überflüssig. Die Idee aus der Ostkirche würde ähnlich sagen, der Teufel ist ein reiner Geist, der leidet an den Leiden der Welt. Er ist gewissermaßen der mitleidige Anteil Gottes, den wir abgespalten haben. Aber wenn wir jetzt mal dächten, es stimmt, wir haben keine reine Welt vor uns. auch keinen Gott, der mit der Sündflut alles nochmal verwüstet, damit es sauber wäre. Nur einen Gott, der durch die Geschichte geht, dann hätten wir die Erlösungsbotschaft des Christentums nochmal erneuert. Nur durch Geduld, Verstehen und Güte erlöst sich die Welt. Das wäre das ganze Weihnachten, die Neugeburt des Menschen. Ich danke Ihnen sehr. Wiedersehen im neuen Jahr. Das wäre am 12. Mai, wollen wir nicht vergessen.